NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. An der Grenze zu Griechenland sitzen ein paar tausend Flüchtlinge fest. Und die EU steht Kopf, denn dahinter steckt ein Machtkampf zwischen Brüssel und Ankara. Darüber sprechen wir gleich und wir kommentieren das auch. Außerdem, die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland steigt. Langsam. In Thüringen kandidiert AfD-Mann Björn Höcke als Ministerpräsident. Und Umweltministerin Svenja Schulze will den digitalen Alltag nachhaltiger und klimaschützender machen. An der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei, da harren seit dem Wochenende tausende Flüchtlinge aus und die hoffen, dass sie es in die EU schaffen. Unsere Korrespondentin Karin Sens ist an der Grenze in der Nähe der türkischen Stadt Edirne und ich habe sie gefragt, die Menschen dort warten zum Teil seit Tagen. In welcher Lage befinden die Flüchtlinge sich denn jetzt?
Also gerade aktuell ist es so, dass die Sonne untergegangen ist und es ist richtig kalt geworden. Tagsüber hatten wir ja an die 20 Grad, aber nachts sind das Temperaturen, die einstellig sind. Und viele haben wirklich nichts, um sich aufzuwärmen. Wir sehen hier auf den Feldern um die Grenzstraße rum, also die zum Grenzübergang führt, Lagerfeuer. Neben mir hat ein Mann seine Heckklappe aufgemacht und verkauft jetzt Wolldecken an die Flüchtlinge. Und er findet tatsächlich da auch einen ganz guten Absatz, obwohl viele Flüchtlinge, so haben sie es mir gesagt, eigentlich kaum noch Geld haben. Das haben sie ausgegeben, um überhaupt den Weg an die Grenze zu schaffen.
Ja, man hört den Wind bei Ihnen im Hintergrund, also im Mikrofon sozusagen, sehr stark. Sie haben gerade gesagt, die Menschen haben kaum noch Geld. Gibt es irgendwen, der die versorgt?
Also wir sehen ab und zu mal Türken, die hier den Kofferraum aufmachen und eben auch Lebensmittel an die Flüchtlinge verteilen. Es gibt kleinere Hilfsorganisationen, allerdings von den großen habe ich bisher noch nichts gesehen.
Welche Perspektiven haben die Menschen denn da überhaupt?
Also die Grenze von griechischer Seite bleibt geschlossen. Das ist immer wieder klar gemacht worden. Im Gegenteil, Griechenland hat Frontex angefragt, die Grenzschutzorganisation, damit man die Grenzen noch mal verstärken kann. Ich habe heute mit einem jungen Afghanen gesprochen, der sagt, er hat letzte Nacht versucht und es auch geschafft, durch den Grenzfluss Evros zu schwimmen, kam auf griechischer Seite an. Aber da habe ihn dann ein griechischer Grenzsoldat festgehalten, verprügelt und wieder zurückgeschickt.
Das ist nach europäischem Recht eigentlich nicht statthaft, oder?
Das ist eigentlich nicht statthaft, aber es ist eigentlich auch nicht statthaft, dass man die Menschen hier mit Wasserwerfern beschießt und mit Tränengas. Aber Griechenland versucht eben mit aller Macht diese Grenze nicht nur in ihr eigene Land, sondern auch diese EU-Grenze zu sichern. Und ich glaube, man darf an dieser Stelle sicherlich nicht nur alleine Griechenland den Vorwurf machen.
Von der EU-Grenzschutztruppe Frontex heißt es ja, sie erwartet, dass die Lage sich zuspitzt. Wie könnte eine Zuspitzung denn aussehen?
Naja, zum einen so, dass noch weitere Flüchtlinge kommen. Gerade eben ist auch eine junge Gruppe an Somalierinnen an uns vorbeigelaufen. Es kommen ständig weitere Flüchtlinge. Und es könnte sich eben auch so zuspitzen, dass es den Menschen immer schlechter geht. Wir waren heute am Evros-Fluss und dann kam ein Krankenwagen angerauscht. Der war sofort umringt, weil kleine Kinder da gestanden haben. Die hatten Fieber und die Krankenwagenbesatzung hat gesagt, wir können euch hier nicht helfen. Wir müssen euch mit ins Krankenhaus nehmen. Also das wird zunehmen. Hier sind viele Familien mit kleinen Kindern und die frieren hier, weil sie teilweise nur ganz dünne Decken auch haben.
Von der griechisch-türkischen Grenze war das unsere Korrespondentin Karin Sens. Bei uns fühlen sich viele Menschen jetzt an das Jahr 2015 erinnert, als die Grenzen in die EU kurzzeitig offen waren und besonders viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Nach dem berühmten Satz von Angela Merkel, wir schaffen das, hatte es dann jede Menge politischer Machtkämpfe um die Asylpolitik gegeben. Die EU schloss das Abkommen mit der Türkei und machte die Grenzen wieder dicht. Und in Deutschland konnten sich die Hardliner mit einer Obergrenze für Migranten durchsetzen. Und jetzt ist die Debatte wieder entflammt. Aus Berlin, Markus Sambale.
Die Zuspitzung an der türkisch-griechischen Grenze, ausgelöst durch die Erklärung des türkischen Präsidenten Erdogan, an der Grenze niemanden mehr aufhalten zu wollen. Bundeskanzlerin Merkel fand dafür heute Nachmittag hier in Berlin deutliche Worte.
Völlig inakzeptabel, dass man das jetzt auf dem Rücken von Flüchtlingen austrägt. Denn die Flüchtlinge sind jetzt in eine Situation gebracht worden, dort an die Grenze zu gehen und im Grunde in einer Sackgasse zu landen.
Als sehr beunruhigend bezeichnete Regierungssprecher Seibert die Lage und er formulierte eine Klarstellung.
Wir erleben Flüchtlinge und Migranten, denen von türkischer Seite gesagt wird, der Weg in die EU sei nun offen und das ist er natürlich nicht.
Blendgranaten und Tränengas an der Grenze, verzweifelte Flüchtlinge und Migranten, die sich im Stich gelassen fühlen, überforderte Grenzer und die Ungewissheit, wie viele Menschen noch kommen, womöglich auch mit dem Ziel Deutschland. Manche fühlen sich an die Entwicklung vor 5 Jahren erinnert, so auch FDP-Generalsekretärin Teuteberg.
Wir fordern, dass die Kanzlerin ihr Versprechen, das sie abgegeben hat, nämlich dass sich eine Situation wie 2015 nicht wiederholen darf, dass sie das jetzt auch mit Leben erfüllt, dass sie ihr ganzes Gewicht einbringt, außenpolitisch, um diese Problemlage zu lösen und dass sie das klare Signal aussendet, dass eine unkontrollierte Einreise wie 2015 nicht möglich ist.
Ein solches Signal versuchte Regierungssprecher Seibert zu senden, nannte dabei unter anderem die EU-Grenzschutzbehörde Frontex.
Wir haben natürlich heute Frontex in einer ganz anderen Ausstattung und Verfassung, als das 2014, 2015 der Fall war. Und, das ist sehr wichtig, wir haben heute mit Herkunftsländern, beispielsweise in Afrika und auch mit Transitländern, eine ganz andere intensive politische Zusammenarbeit, um illegale Migration zu reduzieren.
Und vor allem, sagte Seibert, gäbe es ja das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen. Genau das allerdings steht seit Erdogans Grenzöffnung auf dem Spiel. Die Bundesregierung pocht jetzt darauf, dass die Türkei den Vertrag wieder einhält, also die Grenze schließt. Gleichzeitig deutete Bundeskanzlerin Merkel Offenheit an für weitere Hilfen und damit wohl auch für weiteres Geld zur Versorgung von Geflüchteten in der Türkei.
Deshalb werden wir mit der Türkei weiter sprechen, also mit der türkischen Regierung, wie wir wieder zu einer Balance kommen von Unterstützung durch die Europäische Union, meinetwegen auch bilateraler Unterstützung, die wir auch schon gegeben haben, und auf der anderen Seite einer Politik, die den Flüchtlingen und Migranten, die in der Türkei ja im Allgemeinen sehr gut oder gut betreut werden, wieder die Lebenssituation zu geben, die sie bis vor wenigen Tagen hatten.
Eine politische Lösung zu finden also, aber auch eine konkrete Lösung zu finden für die Notlage der Menschen an der Grenze. Darum geht es in den kommenden Tagen.
Aus Berlin war das Markus Sambale. Morgen wird auch Ursula von der Leyen nach Griechenland reisen, die EU-Kommissionschefin. Denn auf Griechenland komme jetzt eine Herausforderung zu, so sagt sie, die eine europäische Herausforderung sei. Und darum werde die EU Griechenland helfen und auch Bulgarien, das ja auch eine Grenze zur Türkei hat. Die Haltung der Europäischen Union, kommentiert Astrid Korall.
Die EU bekommt in diesen Tagen die Quittung für ihre Untätigkeit und ihre Uneinigkeit. Sie muss fast hilflos dabei zusehen, wie sich die Lage an der griechisch-türkischen Grenze verschärft, wie Migranten verzweifelt versuchen, nach Europa zu gelangen. In diese Lage haben sich die EU und vor allem ihre Mitgliedstaaten selbst manövriert. Jahrelang haben sie sich auf den türkischen Präsidenten Erdogan verlassen, dass sein Land die Menschen an der Grenze stoppt. Sicherlich. Dafür ist im Gegenzug auch viel Geld in die Türkei geflossen. 6 Milliarden Euro wurden gebilligt, um Projekte für syrische Flüchtlinge zu ermöglichen. Doch die EU hat sich damit erpressbar gemacht, weil Erdogan immer wieder drohen konnte: Ich lasse die Flüchtlinge und Migranten durch, wenn ihr nicht mehr zahlt. Nun hat er seine Drohung wahrgemacht. Wenn Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute verkündet, dass die EU an dem Flüchtlingsabkommen festhalten und mit Erdogan intensiv reden will, dann klingt das ein wenig verzweifelt. Denn sie weiß, eine bessere Lösung gibt es derzeit nicht. Der EU fehlen die Ideen, wie sie die Krise lösen könnte. Durch das 2016 geschlossene Flüchtlingsabkommen hatte sie sich Zeit erkauft, um zu klären, wie sie künftig mit den Migranten umzugehen gedenkt. Diese Zeit hat sie nicht genutzt. Was vor allem an nationalen Egoismen einiger Mitgliedstaaten wie Polen, Ungarn und Österreich liegt, die schon lange eine Reform der gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik und damit eine EU-weite Umverteilung der Menschen blockieren. Die EU-Partner haben vor allem Griechenland mit stetig anlegenden Flüchtlingsbooten alleine gelassen, haben zugesehen, wie sich die Lage auf Inseln wie Lesbos immer weiter verschärft. Wo ist sie bloß geblieben, die viel beschworene europäische Solidarität? Die jüngsten Ereignisse an der türkisch-griechischen Grenze sind auch Folge des Krieges in Syrien. Immer mehr Menschen wurden aus der Provinz Idlib vertrieben. Doch die EU war auch hier untätig. Während Russland und das syrische Regime ständig rote Linien überschritten, auch vor der Zivilbevölkerung, vor Krankenhäusern und Schulen nicht Halt machten, schaute Brüssel zu. Nun muss die EU endlich handeln. Es reicht nicht, nur die Außengrenzen stärker zu schützen. Im Syrien-Konflikt muss sie Druck auf Russland ausüben. Sie wird, auch wenn das nicht allen gefallen dürfte und so bitter es auch scheint, der Türkei mehr Geld zahlen müssen, damit sie zum Abkommen zurückkehrt und die aktuelle Krise eindämmt. Dringend aber muss die EU sich darum kümmern, wie sie Flüchtlingen helfen, eine gemeinsame Politik aussehen und der Streit über die Asylreform gelöst werden kann. Wer darf kommen, wer darf bleiben, wer nicht, wer nimmt wie viele Menschen auf? Auch die EU hat eine moralische und politische Verantwortung für eine zentrale Herausforderung unserer Zeit und kann diese nicht auf andere Länder abschieben. Es ist klar, es wird zu heftigen Diskussionen kommen, zwischen den EU-27, auch in den Mitgliedsländern selbst. Aber selbst wenn morgen weniger Menschen kämen, für ein mögliches nächstes Mal muss die EU besser vorbereitet sein.
Das bisherige Versagen der Europäischen Union in der Flüchtlingspolitik, kommentierte Astrid Korall im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wenn jemand eine gebuchte Reise absagt, freiwillig, weil er sich vor dem Coronavirus fürchtet, dann werden ihm nicht automatisch die Kosten erstattet. Darauf hat heute die Verkehrskommissarin der EU hingewiesen, Adina Vallean. Wenn dagegen zum Beispiel eine Fluggesellschaft wegen des Virus Verbindungen streicht, dann haben Verbraucher weitgehende Rechte auf Kostenerstattung. Innerhalb von Deutschland ist es soweit noch nicht. Wie die Lage ist, das weiß der Mediziner Christian Drosten.
Es ist fast unmöglich, im Moment zu sagen, wie gefährlich das Virus ist. Gefährlichkeit ist keine Zahl.
Der Mediziner Christian Drosten von der Berliner Charité hat heute noch mal versucht, in Sachen Corona zu beruhigen. Der Leiter der Virologie geht zwar davon aus, dass die Zahl der Infizierten weiter steigen wird. Er und andere Fachleute stufen das Risiko, das vom Coronavirus ausgeht, aber aktuell als mäßig ein. Besonders betroffen ist nach wie vor Nordrhein-Westfalen. Mehr als 90 bestätigte Fälle gibt es hier inzwischen und nicht bei allen ist die Infektionskette aktuell nachvollziehbar. Sorgen machte dabei vor allem der Fall eines Mannes aus Münster, der nicht mit den zahlreichen Fällen aus Heinsberg in Verbindung gebracht werden konnte. Der Ingenieur war am Freitag aus dem Iran nach Münster gereist und trug das Virus in sich. Das Gesundheitsamt hat versucht, Mitreisende ausfindig zu machen, erklärt Amtsleiter Norbert Schule-Kalthoff.
Wir haben das am Wochenende dann auch intensiv gemacht und das war ja glücklicherweise ein Fall, wo wir nur mit der Lufthansa, nur mit der Deutschen Bahn und seiner Ehefrau die Daten erfassen mussten. Bislang sieht es so aus, dass keine weiteren Kontakte in Münster stattgefunden haben.
Die Ehefrau des Mannes ist nicht infiziert. Seine Sitznachbarn aus dem Flugzeug sind inzwischen gefunden und benachrichtigt worden. Im Iran hat sich auch eine Hamburgerin angesteckt. Ihr Fall ist heute bestätigt worden. Damit gibt es in Norddeutschland jetzt 7 nachgewiesene Corona-Infektionen. Auch hier berichten erste Hausärzte davon, dass sie durch das Coronavirus an ihre Belastungsgrenzen kommen. In NRW unterstützen deswegen in mehreren Städten jetzt die Gesundheitsämter bei Corona-Tests. Und auch einige Kliniken haben spezielle Anlaufstellen für Verdachtsfälle eingerichtet.
Caroline Köhler war das mit dem aktuellen Stand in Sachen Coronavirus in Nordrhein-Westfalen und Norddeutschland. Im Kanzleramt hat heute wieder ein Integrationsgipfel stattgefunden. Im Mittelpunkt sollte eigentlich die Frage stehen, was Migranten wissen sollten, bevor sie nach Deutschland kommen und wie Neuankömmlinge integriert werden können. Diesen Ansatz hatten die neuen deutschen Organisationen, also eine Initiative von Menschen mit Migrationshintergrund, scharf kritisiert. Sie fordern vor allem Partizipation und Teilhabe und eine Debatte über Diskriminierung und Rassismus. Und das hat die Bundeskanzlerin heute auch angesprochen. Aus Berlin, Isabel Reif.
Es soll einen eigenen Kabinettsausschuss geben, der sich allein mit Rassismus und Rechtsextremismus beschäftigen soll. Das ist Merkels Antwort auf den Brief, den 40 Migrantenorganisationen empört nach den Anschlägen von Hanau an sie geschrieben hatten.
Jeder Mensch, der hier in diesem Lande lebt, muss sich sicher fühlen können, muss in seiner Würde akzeptiert werden. Das gibt uns das Grundgesetz auf und Sicherheit ist ja mal die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt sich in seiner Würde akzeptiert wird.
Wer in diesem Kabinettsausschuss sitzen soll und wie oft er sich treffen wird, dazu gab es noch keine Informationen. Die Bundeskonferenz der Migrantenorganisation begrüßt den Ausschuss aber. Es sei schön, dass sich die Bundesregierung bewege und ihre Forderungen aufgenommen habe. Trotzdem zeigten sich auch viele Migrantenvertreter besorgt. Sevan Nanscher vom African Network of Germany sagte, viele Menschen mit Migrationshintergrund fragten sich, ob sie in Deutschland noch sicher seien.
Wir sind längst Teil dieser Gesellschaft. Wir verdienen, als Teil dieser Gesellschaft anerkannt zu werden. Und unsere Gesellschaft hat ein Problem, Rassismus.
Merkel zeigte Verständnis für diese Ängste. Sie sagte, viele Gesetze und Maßnahmen seien bereits auf den Weg gebracht worden. Aber damit verändere sich natürlich nicht das Gefühl der Menschen. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Wiedmann-Mautz, zeigte sich zufrieden. Ihr Vorschlag einer Expertenkommission zu Muslimfeindlichkeit soll von Bundesinnenminister Seehofer umgesetzt werden. Sie sagte, es dürfe keine Rolle spielen,
wo jemand herkommt, wie jemand aussieht, was er glaubt, sondern dass wir das gemeinsame Wir in den Mittelpunkt stellen können.
Um gegen Rassismus vorzugehen, sei es nötig herauszufinden, wie und wo er auftrete. Das soll die Aufgabe der Expertenkommission sein. Die FDP kritisierte, dass weiterhin ein Gesamtkonzept gegen Rassismus fehle und Bundesfamilienministerin Giffey forderte erneut ein Demokratiefördergesetz, um Projekte gegen Rassismus langfristig finanzieren zu können. In ihrem schriftlichen Statement heißt es:
Die immer wieder befristete Projektförderung, das Hangeln von Zuwendung zu Zuwendung in der Arbeit gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit müssen ein Ende haben. Seit Jahren fordere ich darum ein Demokratiefördergesetz. Leider wird dies von Seiten der Union blockiert.
Der eigentliche Integrationsgipfel geriet fast ein wenig in den Hintergrund. Wiedmann Mautz betonte aber, dass die gesellschaftliche Atmosphäre auch eine wichtige Rolle bei der Anwerbung von Fachkräften im Ausland spiele, die für Deutschland ohnehin nicht leicht sei.
Und es gibt ja Bedingungen, die nicht nur klimatischer Natur sind, die mit der Sprache zu tun haben, die uns vor besondere Herausforderungen stellen.
Der Integrationsgipfel hat sich vor allem damit beschäftigt, was vor der Zuwanderung in den Herkunftsländern getan werden kann, damit Integration später gelingt.
Isabel Reifenrath war das aus Berlin. Im Thüringer Landtag wird wieder ein Ministerpräsident gewählt, übermorgen am Mittwoch. Genau einen Monat nach der skandalösen Wahl, bei der die AfD den FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich ins Amt gehievt hatte. Auch dieses Mal tritt wie damals Bodo Ramelow von der Linkspartei als potenzieller Chef einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung an. Und dieses Mal hat er einen neuen Gegenkandidaten. Die Thüringer AfD stellt nämlich ihren Partei- und Fraktionschef Björn Höcke auf, den Mann, den man laut Gerichtsurteil einen Faschisten nennen darf. Aus Erfurt, Wolfgang Henschel.
Die Reaktionen der Thüringer Politiker auf die Kandidatur Höckes fallen überwiegend reserviert und kritisch aus. SPD und Grüne lehnten jede Stellungnahme ab. Bei der CDU erklärte der heute neu gewählte Landtagsfraktionschef Mario Vogt, Höcke sei für einen aufrechten Christdemokraten nicht wählbar. Susanne Hennig-Welsow, Fraktionschefin der Linken, ließ über Twitter verlauten, die AfD stelle mit Höcke ihr extrem rechtes Aushängeschild auf. Es müsse dem Letzten klar werden, dass es keine Alternative zur Bodo Ramelow gebe. Die Demokraten müssten trotz aller Differenzen zusammenhalten. Die FDP kündigte an, weder Höcke noch Ramelow wählen zu wollen. Die AfD selbst sprach davon, dass die Kandidatur Höckes eine demokratische Selbstverständlichkeit sei. Torben Brager, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion.
Der Hintergrund des Ganzen ist, dass wir ein klares Zeichen senden wollen, dass wenn Bodo Ramelow mehr als die 42 Stimmen erhält, die das rot-rot-grüne Lager hier im Landtag hat, dass diese Stimmen zwingend auch von FDP und CDU kommen müssen, die zwar im Wahlkampf versprochen haben, für ein Ende von Rot-Rot-Grün zu kämpfen. Mit diesem Versprechen wäre dann eben gebrochen.
Linken, SPD und Grünen fehlen für eine absolute Mehrheit im Landtag 4 Stimmen. Bodo Ramelow von der Linken will sich diese Stimmen von der CDU oder FDP holen. Offiziell erklärt auch die CDU, dass sie als Fraktion Ramelow nicht wählen wird. Trotzdem wird in Erfurt darüber spekuliert, dass mehrere CDU-Abgeordnete in der geheimen Wahl für Ramelow stimmen könnten. Zudem vereinbarten Rot-Rot-Grün und Union Ende Februar im Fall einer Wahl Ramelows Projekt bezogen zusammenarbeiten zu wollen. CDU-Fraktionschef Vogt formuliert es so:
Wir haben ein Angebot gemacht und so verstehen wir uns auch als eine stabile Kraft. Wenn es zu einer Minderheitsregierung käme, muss es darum gehen, wie können Kommunen gut aufgestellt sein, wie können wir Schulen sichern im Freistaat, wie schaffen wir überhaupt eine Funktionsfähigkeit. Und dafür steht die CDU zur Verfügung.
Laut Linke-Fraktionschefin Hennig-Welsow ist das Ziel, dass Ramelow bereits im ersten Wahlgang gewählt wird. Falls das nicht gelingt, will Rot-Rot-Grün die Auflösung des Landtags beantragen. Nach Ansicht von Oliver Lemke, Politikwissenschaftler an der Universität Erfurt, keine kluge Strategie. Damit erhöhe Rot-Rot-Grün unnötig den Erfolgsdruck.
Und insofern wäre es, glaube ich, richtig und gut, wenn man sich darauf einstellt, dass man kein schlechterer oder ein weniger sozusagen Minderheitsministerpräsident ist. Denn das ist Ramelow so oder so. Er ist ein Minderheitsministerpräsident, auch wenn er die Leihstimmen sozusagen der CDU bekommt. Dass man also nicht ein geringerer Minderheitspräsident ist, wenn man im dritten Wahlgang gewählt wird. Eigentlich ist die Mehrheit, die sich dann finden würde mit 42 Stimmen, ja auch die angemessene Mehrheit.
Gelingt die Wahl Ramelows, würden Rot-Rot-Grün und CDU unter anderem einen Landeshaushalt für 2021 verabschieden. Ziel wären dann zudem Neuwahlen im Frühjahr des nächsten Jahres.
Das war ein Beitrag von Wolfgang Henschel aus Erfurt. Digitale Medien, das klingt für viele Menschen erstmal ziemlich umweltfreundlich. Kein Papier mehr bedrucken, keine Briefe mehr transportieren, keine CDs und DVDs mehr brennen. So einfach ist es aber nicht. Jede Google-Anfrage, jedes YouTube-Video, jedes Foto auf WhatsApp verbraucht Strom. Und zwar nicht nur und nicht mal überwiegend den Strom auf Ihrem Handy oder Ihrem Computer, sondern auf den Servern in riesigen Rechenzentren. Streaming ist da ganz besonders mies. Umweltministerin Svenja Schulze will das ändern. Aus Berlin, Uli Haug.
Brandbeschleuniger oder wichtiges Instrument. Die Entscheidung, ob die Digitalisierung zum Fluch oder Segen für den Klimaschutz wird, ist aus Sicht von Bundesumweltministerin Schulze noch nicht gefallen. Allerdings müsse der Staat jetzt Leitplanken einziehen, um die Richtung vorzugeben. Denn Daten und damit Stromverbrauch seien gigantisch.
Dass der globale Datenverkehr bis zum Jahr 2020 auf rund 400 Milliarden Gigabyte im Monat wahrscheinlich steigen wird. In der alten digitalen Welt würde das heißen, das ist ein Speicherplatz von etwa 100 Milliarden DVDs, und zwar pro Monat.
Wenn die Prognosen stimmen, dann könnte bis zum Jahr 2025 der CO2-Ausstoß durch Streamingdienste, Online-Shopping und Co. den des weltweiten Autoverkehrs übertreffen. Zudem würden für neue digitale Anwendungen zusätzliche Rohstoffe und Energie verbraucht. Digitalisierung und Klimaschutz sollten deshalb nicht mehr länger weitgehend getrennt nebeneinander herlaufen, fordert Manfred Fischedick vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie.
Wir müssen es, glaube ich, schaffen, die Gestaltungs- und Transformationskräfte der Digitalisierung besser zu nutzen, auf die Chancen zu setzen, die Einsatzgebiete schlau zu wählen.
Konkretes Energieeinsparpotenzial sieht SPD-Umweltministerin Schulze bei den vielen Rechenzentren. Davon gäbe es allein in Deutschland über 50.000. Jedoch wisse keiner genau, wo sie stehen. Verbindliche Vorgaben zur Energieeffizienz gäbe es ebenfalls nicht. Deshalb soll in Ihrem Ministerium jetzt ein Register erarbeitet werden.
Erst wenn man weiß, wo Rechenzentren stehen, mit welchem Stromverbrauch, dann kann man vor Ort auch dafür sorgen, dass zum Beispiel die Abwärme zum Heizen oder für Gewerbegebiete genutzt wird.
Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr will die Umweltministerin nutzen, um europäische Maßnahmen für den Verbraucher voranzubringen. Mit strengeren Standards soll der Austausch von Handy-Akkus und Displays weiter vereinfacht werden. Hersteller will Schulze zudem dazu verpflichten, genaue Aussagen zur Lebensdauer der Produkte zu machen. Ihr langfristiges Ziel ist ein verpflichtender digitaler Produktpass.
Der digitale Produktpass ist ein Datensatz, der zusammenfasst, woraus ein Produkt gebaut ist, wie klimafreundlich es in der Produktion war, wie man es reparieren kann.
Beim Online-Einkauf will die Ministerin zudem umweltschonende Produkte für den Kunden besser kennzeichnen und dadurch leichter erkennbar machen. Außerdem soll Videostreaming klimafreundlicher werden. Beispielsweise indem Videos in sozialen Netzwerken nicht mehr automatisch starten und sofort in höchster Auflösung abgespielt werden.
Warum ist eigentlich als Standardeinstellung bei Social Media und auf den Videoportalen die Autoplay-Funktion eingestellt? Warum die höchste Auflösung, selbst wenn man das Video nur auf dem kleinen Handy-Display anschaut?
Einfach umzusetzende Einsparmöglichkeiten gibt es viele. Fraglich ist allerdings, was die Ministerin überhaupt umsetzen kann. Denn in den Gesprächen mit den Tech-Giganten aus dem Silicon Valley will sie vor allem auf freiwillige Selbstverpflichtungen setzen.
Also das Echo des Tages gerne podcasten, aber nicht im Stream hören. Und hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Was kommt nach dem Brexit? Darüber verhandeln seit heute die EU und die Briten. Der Zeitdruck ist enorm. Der Vertrag muss nämlich bis Jahresende stehen und das Pensum ist riesig. Ob es um Handelsbeziehungen, Finanztransaktionen, Fischereirechte, Freizügigkeit, Datenaustausch oder geht. Jeder einzelne Aspekt der Beziehungen zwischen der Insel und dem Kontinent muss neu ausgehandelt werden. Insider sagen, da wird mit harten Bandagen gekämpft und die Kontrahenten schenken sich nichts. Aus Brüssel, Michael Schneider.
Let's get these negotiations off to a good start.
Einen guten Start für die Verhandlungen über die zukünftige Beziehung von EU und Großbritannien. Das hatte sich EU-Chefunterhändler Michel Barnier gewünscht. Offenbar vergeblich. Vor der ersten Gesprächsrunde in Brüssel wirken die Fronten verhärtet. London hat klare Forderungen und Zugeständnisse sind nicht zu erwarten. Boris Johnson wurde am Wochenende gefragt, ob er denn zu Kompromissen bereit sei. Die Antwort:
Nein.
Und weiter erklärte der britische Premier:
We want a great free trade deal. It's there to be done. We're very optimistic.
Wir wollen ein großartiges Handelsabkommen. Das muss erreicht werden und wir sind sehr optimistisch. Wir wollen einfach eine gute Beziehung zu unseren Freunden. Wir kaufen wahnsinnig viel von ihrem Zeug und sie kaufen viel von unserem. Also ist das eine große Chance, nicht nur zu erhalten, was wir schon haben, sondern auch unsere unabhängigen Beziehungen noch zu verbessern. Und dann können wir noch mehr miteinander handeln. Zugang zum europäischen Binnenmarkt, möglichst ohne langfristige Verpflichtungen. Das ist die Linie, die London verfolgt. Für die EU undenkbar. Wer gemeinsamen Handel wolle, der müsse sich auch an Mindeststandards beim Verbraucherschutz oder in der Agrarpolitik halten, heißt es in Brüssel. Außerdem will die EU eine Vereinbarung über die Fischerei in der Nordsee. Großbritannien will das ausklammern. Eine festgefahrene Situation zum Start der Verhandlungen also. Michel Barnier versucht dennoch, gelassen zu bleiben. Wir haben nicht die gleichen Meinungen, Empfindsamkeiten oder Ideen in allen Bereichen. Also müssen wir uns zuhören und gegenseitig respektieren. Ich für meinen Teil werde respektvoll bleiben und nicht aggressiv werden. Dafür gibt es keinen Grund. Und auch nicht für Polemik. Dafür habe ich keine Zeit.
Je n'ai pas de temps à perdre dans des polémiques.
Wenig Zeit haben die Unterhändler tatsächlich. Ende des Jahres müsste ein Abkommen stehen. Großbritannien will die Übergangsphase um keinen Preis verlängern. Zuletzt hatte Johnson sogar angekündigt, schon im Sommer müsse es Ergebnisse geben, sonst werde sein Land den Verhandlungstisch verlassen. Ein irrwitziger Zeitplan, so sieht man es in Brüssel.
Un temps très court qui est choisi.
Eine sehr kurze Zeitspanne, die sich Großbritannien ausgesucht hat. Das waren nicht wir. Und dafür muss dann auch jeder seine Verantwortung tragen. Das heißt, sollten die Gespräche scheitern und ein harter Brexit doch noch eintreten, dann habe sich Großbritannien das selbst zuzuschreiben. Die Hoffnung ist nun, dass bis zum Sommer doch eine Einigung erzielt werden kann. Die Frage ist nur, welche Seite zuerst nachgibt.
Ernesto Cardenal ist gestorben im Alter von 95 Jahren. Der Priester aus Nicaragua war so etwas wie ein ewiger Kämpfer. Er war Befreiungstheologe, er war Revolutionär, eine Zeit lang war er Politiker und immer war er auch Dichter, und zwar ein weltweit bekannter, ausgezeichnet unter anderem mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels im Jahr 1980. Der Vatikan allerdings war von Ernesto Cardenal weniger begeistert. Ein Nachruf von Anne-Kathrin Mellmann.
Ich glaube an dich, sang Carlos Mejía Godoy für Ernesto Cardenal zu seinem 90. Geburtstag. Godoy war Weggefährte und Mitstreiter in revolutionärer Zeit. Cardenal, der Dichter, Bildhauer, Priester und Revolutionär, war Nationalstolz des kleinen mittelamerikanischen Landes, das seinen Diktator 1979 davonjagte. Cardenal verlor nie den Glauben an diese Revolution, auch wenn er sich von Regierungschef Daniel Ortega abwandte und zu einem seiner schärfsten Kritiker wurde. Es war eine wunderschöne Revolution. Sie ist zwar vorbei, aber ich bleibe optimistisch. Ich glaube immer noch, dass sich die Welt verändern wird. Nicht nur in Nicaragua, sondern auf der ganzen Welt für die gesamte Menschheit. Ein Christ muss optimistisch sein, weil wir glauben, dass Gott uns nach seinem Vorbild geschaffen hat. Wir glauben an die Erlösung. Und auch der Revolutionär muss optimistisch sein, weil auch er daran glaubt, dass es in der Zukunft eine perfekte Gesellschaft geben wird. 10 Jahre regierte die Revolutionsjunta in Nicaragua, bis sie abgewählt wurde. Der Priester Kardinal war in der sandinistischen Regierung Kulturminister, wurde dafür von Papst Johannes Paul II. Öffentlich gescholten. Christ und Revolutionär, das ging für den Vatikan nicht zusammen. Für Kardinal schon, zeitlebens. Ich bin immer Revolutionär und Christ geblieben. Somit glaube ich gleich auf zwei Arten an die Veränderung der Welt. Einige Veränderungen machte er nicht mit, schrieb bis zuletzt auf einer Schreibmaschine. Sein gesamtes Werk entstand so, die Psalmen, seine Erinnerungen oder das Evangelium der Bauern von Solentiname, das auch in Deutschland ein Bestseller wurde. Solentiname. Auf diese Inseln im Nicaragua-See zog sich Kardinal in den 1960er Jahren zurück und gründete die Kommune, in der sein Evangelium entstand. Dort malte und schrieb er, modellierte und schnitzte die weißen Reiher des Sees, die so weiß waren wie in den letzten Jahrzehnten Bart und Haupthaare und wie sein Hemd, das er immer trug, das war sein Markenzeichen, sowie die schwarze Mütze, die er nur absetzte, als er vor dem Papst niederkniete. In Deutschland nannten sie ihn den Che Guevara der linken Christen.
Ein Nachruf auf Ernesto Cardenal. Und das war das Echo des Tages.
NDR Info.